Thomas Karlauf, Stauffenberg, Porträt eines Attentäters. Der Name Stauffenbergs ist allseits bekannt und mit dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten verbunden. In Operation Walküre setzte Hollywood dem Mann ein Denkmal, der es wagte, ein Attentat auf Adolf Hitler zu verüben. Wer aber war Klaus Schenk Graf von Stauffenberg und wie wurde er vom regimetreuen Offizier zum Hitler-Attentäter? Diese Blinks porträtieren den Mann hinter der gescheiterten Verschwörung. Anhand historischer Quellen wie den Briefen Stauffenbergs wirst du erfahren, wie er als Offizier zunächst begeistert an der Front kämpfte, sich dann aber früh der nahenden Katastrophe bewusst wurde. Du wirst sehen, wie der anfängliche Anhänger der Nationalsozialisten einen Wandel durchlebte, bis er schließlich am 20. Juli 1944 einen Koffer mit Sprengstoff im Führerhauptquartier explodieren ließ. Um ein Haar hätte Stauffenberg Hitler getötet und damit den Lauf der Geschichte verändert. Blink Nummer 1. Klaus von Stauffenberg war mit Leib und Seele Soldat und für lange Zeit sympathisierte er mit den Nationalsozialisten. Am Mittag des 20. Juli 1944, mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, detonierte eine Sprengladung in der Lagebaracke des Führerhauptquartiers in Ostpreußen. Die Bombe galt der Person, die die Welt in einen neuen Weltkrieg gestürzt hatte, Adolf Hitler. Doch dieser wurde nur leicht verletzt. Er überlebte. So scheiterte jenes berühmte Attentat, das wir mit dem Namen Stauffenberg verbinden. Bis heute gilt Klaus Schenk Graf von Stauffenberg als zentrale Figur des deutschen Widerstands. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nutzten viele ihre berufliche oder private Bekanntschaft mit Stauffenberg als angeblichen Beleg ihres eigenen Widerstands gegen die Nationalsozialisten. Häufig wurde das Bild eines frühen Widerstandskämpfers gezeichnet, der seine Abscheu vor den Nazis nie verbarg. Authentische historische Quellen ergeben jedoch ein anderes Bild. Bis zum August 1942 finden sich keine Hinweise darauf, dass Stauffenberg Widerstand gegen das Naziregime überhaupt erwogen hätte. Im Gegenteil. Sein politisches und militärisches Denken deckte sich bis zu diesem Zeitpunkt weitestgehend mit Hitlers Politik. Wie wurde also aus dem Sympathisanten des nationalsozialistischen Regimes ein Hitler-Attentäter? Um diesen Wandel zu erklären, müssen wir Einblick in Stauffenbergs Lebens- und Gedankenwelt nehmen. Stauffenberg kam am 15. November 1907 als dritter Sohn einer süddeutschen Adelsfamilie auf die Welt. Kurz nach dem Abitur trat er am 1. April 1926 in das 17. Bayerische Reiterregiment in Bamberg ein. Er wollte Offizier werden und folgte dem Selbstverständnis seines Standes, der den Dienst am Staat als Privileg des Adels sah. Nur konnte dieser Staat nicht die Weimarer Republik sein, denn aus Sicht der Reichswehr hätte das alte Kaiserreich nie untergehen und die neue Demokratische Republik nie entstehen dürfen. In Soldatenkreisen sprach man dann auch lieber vom Reich als von der Republik. Und den Weimarer Leitgedanken eines unpolitischen Heeres interpretierte die Reichswehrführung als über den Parteien stehend. In der verfassungsmäßigen politischen Distanz zu den Parteien suchte sie Distanz zum Parteienstaat. Dies war die Gedankenwelt, in die der Adelssohn Stauffenberg hineinwuchs. Blink Nummer 2. Als Soldat war Stauffenberg fest im nationalsozialistischen Staat verankert. Als am 30. Januar 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernahmen und damit das Ende der Weimarer Republik einläuteten, beschworen sie die Einheit von Staat und Militär. Unverzüglich titelte der Völkische Beobachter, das Parteiblatt der NSDAP, die Armee Schulter an Schulter mit dem neuen Kanzler, Adolf Hitler. Und Ludwig Beck, der Generalleutnant und spätere Chef des Truppenamtes im Reichswehrministerium, gab dem Militär die Parole aus: Hinein in den neuen Staat. Stauffenberg selbst sollte sich wohl darüber freuen. Ganz in seinem Sinne war das Militär einer der Grundsteine des nationalsozialistischen Staats. Denn für die parlamentarische Demokratie hatte Stauffenberg zeitlebens keine Sympathie. Seine Begeisterung für die nationalsozialistische Bewegung hingegen versteckte er nie. Er würde selbst für Hitler stimmen, sagte Stauffenberg im Sommer 1932 im Kreis seiner Freunde, denn die Zukunft, das sei Hitler. Nach der Machtergreifung taten sich zunächst Konflikte zwischen den Nationalsozialisten und dem Militär auf. Immerhin entwickelten sich die paramilitärischen Schlägertrupps der SA zu einem ernstzunehmenden Machtfaktor im Dritten Reich. Doch die Reichswehr, inklusive Stauffenberg, dachte gar nicht daran, ihre Macht zu teilen. Hitler löste den Konflikt und entzog der SA im Sommer 1934 seine Gunst. Sie verlor anschließend an Bedeutung und die Reichswehr blieb der alleinige Waffenträger des Staates. Um Hitler gewogen zu stimmen, fügte die Reichswehr das Symbol der NSDAP, den Adler mit Hakenkreuz, den Uniformen hinzu. Jeder Soldat musste zudem seine arische Herkunft bezeugen. Stauffenberg sorgte das alles nicht. Er begrüßte das Hakenkreuz ebenso wie den Ausschluss von Juden aus dem Militär. Auch die Umgestaltung der Reichswehr zur Wehrmacht entsprach Stauffenbergs Vorstellungen. Mit dem Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht vom 16. März 1935 ging die Wiederaufrüstung des deutschen Militärs einher, das nach dem Versailler Vertrag bis dahin allein innere Ordnungsaufgaben erfüllen durfte. Wie viele Militärs musste Stauffenberg den Versailler Frieden als Schmach empfunden haben. Eine auf ein Minimum reduzierte Armee, wie es der Vertrag der Siegermächte des Ersten Weltkriegs vorschrieb, konnte für einen aufstrebenden Offizier wie ihn auf Dauer nur unerträglich sein. Eine Wiederaufrüstung und der Ausbau des Militärs hingegen eröffneten Karrierechancen. Stauffenberg war zu dieser Zeit Ende 20. Gute 10 Jahre trug er den Waffenrock inzwischen. Nun war er Soldat in einer Zeit, in der Staat und Militär wieder eins wurden. Blink Nummer 3. Drei Lebens- und Gedankenwelten bestimmten Stauffenberg. Das Offizierskorps, die Familie und der Kreis um Stefan George. Ein junger, ehrgeiziger Offizier wie Klaus von Stauffenberg konnte in Adolf Hitler keine Gefahr für die Nation erkennen. Nein, in den 1930er Jahren war Hitler der Mann, der militärische Perspektiven schuf und den Menschen erlaubte, Deutschland wieder groß zu denken. Stauffenberg fand Gefallen am Gedanken eines abendländischen Großreichs deutscher Prägung und der Eroberungspolitik Hitlers. Warum also wurde er, der frühe Anhänger der Nationalsozialisten, ein späterer Attentäter Hitlers? Antworten finden wir in drei Lebenswelten, die Stauffenbergs Denken und Handeln prägten und von denen wir die erste bereits betrachtet haben: das Soldatentum und insbesondere das Offizierskorps. Stauffenberg hielt das Offizierskorps für den wesentlichsten Träger des Staates und die eigentliche Verkörperung der Nation. So schrieb er es in einem Brief an den Generalmajor Georg von Sodenstern. Auch die Vorrangstellung des Militärs, insbesondere in Kriegszeiten, war für Stauffenberg selbstverständlich. Es schien für ihn daher nur folgerichtig, dass Militär und Volk einem gemeinsamen Führer folgen müssten. Eine zweite prägende Lebenswelt Stauffenbergs war seine Familie. Insbesondere sein 2,5 Jahre älterer Bruder Berthold war eine wichtige Bezugsperson, der er sich anvertraute und von der er entscheidend in seinen Gedanken geprägt wurde. Berthold war scharfsinnig und belesen und deshalb für Klaus eine natürliche Autorität. Die Stauffenberg-Brüder wuchsen wohlbehütet im alten Schloss des Hauses Württemberg in Stuttgart auf und genossen dort die Privilegien ihres Standes. Zwar war die Schlossidylle mit Ende des Ersten Weltkriegs früh vorbei, an der glücklichen Kindheit der Brüder änderte dies aber nichts. Die dritte prägende Lebenswelt Stauffenbergs war schließlich der enge Kreis um den Dichter Stefan George. Im Mai 1923 lernten sie den Dichter kennen und die Begegnung prägte ihr Leben nachhaltig. In George erkannten sie ihren wahren Lehrer, den sie grenzenlos, nahezu religiös verehrten. Der elitäre Kreis der engen Weggefährten Georges, die kleine Schar, wie er sie selbst bezeichnete, glaubte fest daran, dass das Schicksal des Abendlandes von ihm abhinge. Diese drei Lebenswelten, das Offizierskorps, die Nähe zum Bruder und die Worte Georges, sollten letztlich den Weg Stauffenbergs vom loyalen Soldaten zum späteren Attentäter bestimmen. Blink Nummer 4. Stauffenberg begeisterten die Kriege in Polen und Frankreich. Die Entscheidungsgewalt über Krieg und Frieden sah Hitler stets bei sich allein. Anfang des Jahres 1938 machte er diesen Anspruch zum Gesetz. Die Spitze des Heeres wurde neu organisiert, und das Staatsoberhaupt zum gleichzeitigen Oberbefehlshaber der Wehrmacht ernannt. Und Hitler fackelte nicht lange. Im März kam der sogenannte Anschluss Österreichs, im Oktober 1938 die sogenannte Befreiung der Sudetengebiete. Waghalsig setzte er sich über alle Bedenken der Offiziere hinweg. Der Erfolg gab ihm recht, so dass auch Stauffenberg die aggressive Außen- und Militärpolitik Hitlers gut hieß. Hitler war nicht zu stoppen. Am frühen Morgen des 1. September 1939 gab er den fatalen Befehl zum Überfall auf Polen, mit dem der Zweite Weltkrieg begann. Stauffenberg zog damals mit an die Front und war voller Begeisterung. Seiner Frau Nina schilderte er in Briefen die Euphorie, die unter den Soldaten herrschte. Der deutsche Vormarsch versetzte ihn in einen regelrechten Rausch. Für die polnische Zivilbevölkerung hatte Stauffenberg tiefe Verachtung. Sie sei ein unglaublicher Pöbel, sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk. An einem anderen Tag schrieb er: Die Spuren des Krieges, gerade in einem so primitiven und trostlosen Land, sind recht beeindruckend. Ungezählte abgebrannte Dörfer und Flüchtlinge. Für ihn war Polen ein weiterer Landstrich, der nun von der deutschen Bevölkerung kolonialisiert werden sollte. Stauffenberg folgte in seinen Worten den Aussagen Hitlers, der die Polen als furchtbares Material bezeichnet hatte und meinte, dort könne jetzt nur eine zielsichere Hand regieren. Alles Leid der Zivilbevölkerung ließ Stauffenberg offenkundig unberührt. Hitlers Kriegsgrund, die angebliche Provokation Polens, hinterfragte er nicht. Auch die Ziele dieses Krieges, nämlich die Zerstörung und Zerschlagung Polens, schienen ihm legitim. Nach der Eroberung Polens wiederholten sich die Grausamkeiten im Westen und Stauffenbergs Begeisterung hielt an. Noch im September 1939 hatten Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg erklärt, intervenierten aber nicht militärisch. Daraufhin marschierten im Mai 1940 deutsche Truppen in Frankreich ein und wieder rückte Stauffenberg mit an die Front. Es ist ein unerhörter Vormarsch, schrieb er euphorisch nach Hause, eine wirkliche Invasion, ein unaufhaltsames Weiterstoßen. Hitler plante indessen schon den nächsten Krieg, den Angriff auf die Sowjetunion. Zu diesem Zeitpunkt zweifelte kaum jemand mehr, dass auch dieser Krieg mit einem Sieg enden würde. Die deutschen Truppen würden die Russen überrollen, hieß es. Blink Nummer 5. Mit dem katastrophalen Russlandfeldzug setzte bei Stauffenberg ein Umdenken ein. Unternehmen Barbarossa lautete der Deckname des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion, der am 22. Juni 1941 begann. Stauffenberg war inzwischen Hauptmann im Generalstab und flog wenige Wochen später nach Ostpreußen an die Front. Das Bild, das sich ihm dort bot, war jedoch wenig verheißungsvoll. Die Berichte der Soldaten zeichneten die nahende Katastrophe vor. Stauffenberg wusste früh vom Ausmaß der Probleme an der Ostfront, denn er suchte und pflegte den engen und direkten Kontakt zu den Offizieren, die ihm gegenüber deutliche Worte fanden. Divisionskommandeur Friedrich Wilhelm von Löper beispielsweise schrieb: »Lieber Stauff, man ist auf dem besten Wege, unsere Panzerkorps, jedenfalls unseres, bestimmt zu Tode zu hetzen.« Und Major Ulrich Bürker wiederum fand seine Männer so erschöpft, dass sie zu keinem Angriff mehr bereit waren. Stauffenberg hörte von überall die gleichen Sorgen. Die Soldaten waren völlig überfordert, die gegnerischen Kräfte wurden unterschätzt und die Versorgung stockte. Die Verluste waren verheerend. Im Frühjahr 1942 lag die Zahl der vermissten, verwundeten, gefangenen und getöteten deutschen Soldaten bereits bei 115.000 Mann. Ein gutes Drittel des Ostheeres war somit verloren. Aber noch verbreitete Stauffenberg Optimismus. Die Wehrmacht werde der Lage schon bald Herr werden. Erst im Sommer 1942 setzte bei Stauffenberg ein Umdenken ein. Langsam sah er, dass der Krieg im Osten falsch und nicht mehr zu gewinnen war und dass Hitler die Verantwortung für diesen sinnlosen Krieg trug. Nach Aussage des späteren Mitverschwörers Joachim Kuhn, der sich nach dem gescheiterten Attentat nach Russland absetzte, beschrieb Stauffenberg den Krieg im Osten als ungeheuerlich und als sinnloses Verbrechen. Dabei zeichnete sich nicht nur das Scheitern des Unternehmens Barbarossa ab, das weder personell noch materiell durchzustehen war. Die Kriegsführung wurde außerdem immer grausamer. Stauffenberg wusste wohl früh über die großflächigen Mordaktionen und den Terror der deutschen Soldaten Bescheid. Für Stauffenberg trug Hitler die volle Verantwortung für das Scheitern. Er schlussfolgerte, dass zur Erhaltung des deutschen Volkes möglichst schnell mit den Kriegsmächten Frieden geschlossen werden müsse. Die Niederlage der deutschen Armee bei Stalingrad im Februar 1943 gab wohl den letzten Ausschlag für diese Überzeugung. Blink Nummer 6. In Berlin schloss sich Stauffenberg einem Netzwerk von Konspirateuren innerhalb der Wehrmacht an. Mit der Katastrophe von Stalingrad Anfang 1943 regte sich Unmut unter den deutschen Soldaten. Erschießen müsse man den Kerl, der für all dies verantwortlich sei, hieß es unter Gleichgesinnten. Eine ernsthafte militärische Opposition aber bildete sich nur an einer Stelle, beim Generalmajor der Wehrmacht Henning von Treskow, der in Berlin eine Gruppe von Konspirateuren gegen Hitler formte. Die konspirative Gruppe um Treskow bestand ausschließlich aus Wehrmachtsoffizieren adliger Herkunft. Sie einte die Überzeugung, dass der Sturz Hitlers für das Wohl Deutschlands notwendig sei. Dabei handelten die Militärs nicht etwa aus moralischem Entsetzen über die Verbrechen des Nationalsozialismus, sondern aus einem ständisch geprägten Verantwortungsbewusstsein heraus. Sie sorgten sich über den Untergang Deutschlands. Der Krieg musste also schnell zu einem glimpflichen Ende gebracht werden. Die Wehrmacht war unterdessen nicht nur in Russland, sondern auch in Nordafrika in verlustreiche Kämpfe verwickelt. Nach der Niederlage von Stalingrad war Hitler nicht bereit, den prestigeträchtigen Kriegsschauplatz in Nordafrika den Briten zu überlassen. So wurde auch Stauffenberg im Februar 1943 an die tunesische Front abkommandiert. Bei einem britischen Luftangriff am 7. April verlor er die rechte Hand, zwei Finger der linken Hand sowie sein linkes Auge. Jetzt hatte er endgültig genug. Nach seiner Rückkehr und Wochen im Lazarett in München schloss sich Stauffenberg im Sommer 1943 den Konspirateuren um Treskow an. Hort des Widerstands sollte das im Reichsgebiet stationierte Ersatzheer der Wehrmacht werden und das Mittel die geheime Operation Walküre. Aus Angst vor einem möglichen inneren Aufstand hatte die nationalsozialistische Regierung nach der Niederlage in Stalingrad bereits Vorkehrungen getroffen. Mit dem Befehl Walküre, der allein Hitler und dem Befehlshaber des Ersatzheeres vorbehalten war, sollten im Falle eines Aufstands binnen kürzester Zeit Truppen zusammengezogen werden, um strategische Orte zu schützen. Treskow und Stauffenberg erkannten jedoch, dass die streng geheime Befehlsstruktur des Ersatzheeres zugleich ein ideales Mittel für die Organisation des Widerstands war. Mit dem Befehl Walküre konnte nach einem Attentat auf Hitler ebenso ein Staatsstreich organisiert werden. So planten die Männer um Treskow und Stauffenberg über den Tag des Attentats hinaus. Blink Nummer 7. Stauffenberg wurde zur zentralen Figur der Verschwörung und schließlich zum Hitler-Attentäter. Für einen erfolgreichen Staatsstreich aber genügte es nicht, Hitler zu töten. Die Verschwörer mussten nach dem Attentat auch die militärische Führung übernehmen und brauchten dafür weitere Verbündete. Diese Aufgabe übernahm Stauffenberg. Langsam, aber zielgerichtet, tastete er sich in Gesprächen an potenzielle Mitverschwörer heran. Wie wohl der Krieg ausgehen würde, fragte er diese zu Gesprächsbeginn. Und irgendwann wurde ein klares Ja oder Nein seines Gegenübers zu einer Verschwörung unumgänglich. Die Gesinnung der möglichen Mitverschwörer wurde bereits im Vorfeld ausgelotet. Durch enge verwandtschaftliche oder berufliche Beziehungen war der Kreis der Verschwörer so sippenhaft verknüpft. Und schließlich musste entschieden werden, wer das Attentat ausführen würde. Wer hatte Zugang zu Hitler? Wem würde sich die Gelegenheit für das Attentat bieten? Wer war entschlossen genug? Zunächst richteten sich alle Hoffnungen auf den Oberst Helmut Stief, der sich im Sommer 1943 zur Verschwörung bereit erklärt hatte. Generalmajor Treskow schlug vor, den Moment während einer Lagebesprechung zu nutzen. Im Juni 1944 wurde Stauffenberg zum Chef des Stabs beim Ersatzheer benannt und hatte damit direkten Kontakt zu Hitler und dessen engstem Kreis. Zusammen mit Stief nahm er am 7. Juni erstmals an einer Lagebesprechung im Führerhauptquartier teil. Weitere Lagebesprechungen folgten, aber die Gelegenheiten, Hitler zu töten, vergingen. Dreimal. Am 6., 11. und 15. Juni 1944 flogen Stauffenberg und Stief ins Führerhauptquartier. Jedes Mal hatten sie Sprengstoff dabei. Doch immer wieder wurde das Attentat verschoben, zum Beispiel weil Göring oder Himmler nicht anwesend waren, die ebenfalls getötet werden sollten. So verstrichen mehrere Gelegenheiten, bis Stauffenberg Ende Juni schließlich zu der Überzeugung gelangte, er selbst müsse das Attentat auf Hitler ausführen. Am 20. Juli war der Tag gekommen. Wenige Minuten vor der Lagebesprechung in der Wolfsschanze, dem Hauptquartier Hitlers, zog er sich unter dem Vorwand, sein Hemd zu wechseln, in einen Nebenraum zurück. In seiner Aktentasche versteckte er zwei jeweils 1 Kilogramm schwere Päckchen mit Plastiksprengstoff. Aber Stauffenberg gelang es nur, den Zünder von einem der beiden Sprengsätze in Gang zu setzen. Den zweiten Sprengsatz nahm er nicht mit in die Baracke. Wir wissen nicht, warum. Sprengstoffexperten sind sich heute einig, dass die doppelte Ladung den sicheren Tod aller Anwesenden in der Wolfsschanze bedeutet hätte. So aber überlebte Hitler das Attentat. Stauffenberg und seine Mitverschwörer wurden am folgenden Tag im Berliner Bendlerblock hingerichtet. Das waren unsere Blinks zu Thomas Karlauf, Stauffenberg. In diesen Blinks hast du gelernt, dass Klaus von Stauffenberg heute als Symbolfigur des Widerstandes gegen die Nationalsozialisten gilt. Dabei war Stauffenberg zunächst gar kein Gegner der Nazis. Tief verankert im elitären Denken seiner adligen Herkunft, fest überzeugt vom militärischen Ethos des Offizierskorps und intellektuell geprägt vom Dichter Stefan George, wandelte er sich vom anfänglichen Anhänger der Nationalsozialisten zum späteren Hitler-Attentäter, um das deutsche Volk vor weiterem Unheil zu schützen.